先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit der Kulturhistorikerin Ute Daniel aus Braunschweig, die uns ein sehr dickes und eigentlich total aktuelles Buch mitgebracht hat. Also die Frage nach dem Verhältnis von Medien und Politik kann man ja mit tagesaktuellen Beispielen sozusagen aufladen. Dieses Buch blendet allerdings in, nehme ich an, erzieherische Absicht zurück und zeigt uns an ein paar Episoden, wie man das Geflecht dieser Beziehungen auflösen kann oder sogar, wie man Verwicklungen anerkennen kann. Also wir freuen uns sehr auf die Diskussion dieses Buches, das jetzt Bettina noch kurz vorstellt.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte gern unseren Gast oder unsere Gästin vorstellen. Ute Daniel studierte Geschichte, Germanistik und Linguistik in Marburg und Bielefeld und ist seit 1996/97 Professor für Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts und der frühen Neuzeit in Braunschweig und war die letzten zwei Jahre am Max-Weber-Kolleg, wie ich gelesen habe. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Sozial-, Kultur- und Geschlechtergeschichte der Neuzeit, vor allen Dingen dann auch die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges, aber auch Geschichte der Höfe und des Hoftheaters, sowohl als auch Geschichte der Propaganda, der Konsumgeschichte und natürlich Mediengeschichte. Und dann hat sie sich noch viele Gedanken gemacht über die Methode und Theorie der Kulturgeschichtsschreibung. Das Buch, was wir heute hier haben, ist in fünf Phasen, sage ich jetzt mal, geschichtliche oder historische Phasen eingeteilt und reicht sozusagen, ich würde sagen, knapp 100 Jahre. Also wenn man jetzt noch mit dazu rechnet, dass das 19. Jahrhundert noch, das Ende des 19. Jahrhunderts noch eine Rolle mitspielt, bis in die 80er Jahre hinein. Und vergleicht die verschiedenen Beziehungen von Politik und Medien in den Ländern Großbritannien und Deutschland. Eine Ausnahme gibt es dabei, in der NS-Zeit wird dieser Vergleich nicht durchgeführt, aber das können wir ja dann ausführlich diskutieren. Die FAZ sagte oder schrieb zu ihrem Buch, sie gibt in ihrem Buch einen lebendigen Eindruck von den Voraussetzungen der Pressefreiheit und Demokratie und deren steter Gefährdung. Also das nochmal sozusagen als Einstieg. Ja, es ist also keine Enthüllungsgeschichte, obwohl eben auch Skandale eine große Rolle spielen, sondern eher so eine Art Darstellung der gesellschaftlichen Komplexität und einer Verquickung von Struktur und den konkreten Handelnden, würde ich sagen. Ja, und zeigt eben, dass sozusagen der Ausgang dieser Debatte der Beziehungen oder des Beziehungsgeflechtes immer irgendwie erkämpft werden muss und immer auch eigentlich offen bleibt, also jeweils neu. Ja, und mich würde jetzt als erstes natürlich interessieren, warum gerade Großbritannien und Deutschland, abgesehen davon, dass es jetzt gerade aktuell ist, aber das Buch hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte.
Es hätte auch andere Länder treffen können. Sowas ist nie in Stein gemeißelt, sondern es ist teils pragmatisch begründet und teils inhaltlich. Ich wollte zwei Länder, die sich nicht zu sehr unterscheiden, was die Beziehung zwischen Medien und Politik angeht. Denn wenn die sich zu sehr unterscheiden, dann kommt nur was ganz Grobes raus. Das war der Grund auch, warum das Kapitel zum Dritten Reich keine englische Korrespondenz bekommen hat. Was man daraus bekommen hätte, wenn man das vergleicht, wäre relativ klar gewesen. Der nächste Grund, warum ich diese beiden Länder genommen habe, ist dann aber auch ganz pragmatisch. Die Quellen sind einfach reichhaltig genug. Für meine Art zu versuchen, zu verstehen, wie Politik und Medien zusammenwirken, für meine Art brauche ich Quellen, die etwas hergeben über den Alltag von Journalisten, über den Alltag von Politikern, die mit Journalisten zu tun haben. Ich brauche Quellen, die das erhellen. Und das geht mit Deutschland und Großbritannien wunderbar.
Beginnen wir doch gleich mit der ersten Phase, also dem Ersten Weltkrieg. Also wie ist da dieses Beziehungsgeflecht zwischen Medien und Politik und worin unterscheidet sich das zu den althergebrachten Beziehungen der Zeitungen beispielsweise, die Ende des 19. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt haben?
Vielleicht noch ganz kurz vorweg. Das war während meiner Zeit als Promovierende das erste Thema, was mich interessierte unter der Frage nach der Beziehung zwischen Medien und Politik, nämlich der Erste Weltkrieg, zu dem ich promoviert habe. Was mir damals aufgefallen ist, das hat mich bis heute nicht wieder losgelassen. Mir ist nämlich irgendwann aufgefallen, dass in der Geschichtsschreibung über den Ersten Weltkrieg, also die rückblickende, interessanterweise die Medien, vor allen Dingen immer propagandistische Medien, die irgendwie besonders hervorgehoben wurden, dienten zu einer gewissen Erklärungsweise, die damals noch sehr gängig war, des Ersten Weltkriegs und wie er überhaupt möglich war und warum er so lange gedauert hatte, bei denen die Tatsache immer eine große Rolle spielte, dass die Bevölkerung durch die Medien so verhetzt worden sei. Und dann dachte ich, interessant. Also letztlich ist die Bevölkerung offensichtlich mit Hilfe der Medien irgendwie schuldig. Das hat mich gestört. Aber ich konnte damals, weil ich ein anderes Thema eigentlich untersucht habe, ich konnte damals nicht weiter darüber forschen. Und dann habe ich später mir angeschaut, die Geschichte eben der Propaganda und Propaganda während des Ersten Weltkriegs. Was war das eigentlich und wie lief das eigentlich? Und dann ist mir klar geworden, dass eben diese Verbindung, diese Pseudo-Erklärung, warum der Krieg so lange dauern konnte etwa oder warum er überhaupt angefangen hat, durch die Macht der Medien auf die angeblich so beschränkten Menschen, dass das ein Politikum ist, was vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beliebt wurde, auch in der westdeutschen Geschichtsschreibung. In der ostdeutschen nicht, die hatten andere Erklärungen. Und das war halt mein Beginn. Und deswegen war mein erstes Interesse, als ich für das Buch am Ersten Weltkrieg saß, diesen Propagandamythos zu zerstören, der den Medien eine Allmacht unterstellt und gleichzeitig die Menschen rückblickend verblödet. Und das ist das eine Ziel gewesen. Das zweite Ziel war zu zeigen, dass im Grunde genommen die Zeitungen, damals waren das die wichtigsten Nachrichtenmedien, Radio kam erst nach dem Ersten Weltkrieg, die Zeitungen waren damals genau wie in England, das hat sich überhaupt nicht groß unterschieden, alle sehr nah an Parteien oder Politikern. Manchmal waren es einzelne Politiker, manchmal ganze Parteien. Und das heißt, die Presse hat jeweils aus dem Parteigesichtspunkt berichtet über alles. Auch während des Ersten Weltkriegs änderte sich das nicht. Presse und Parteien waren so. Auch noch lange danach. Und das war ein weiterer Grund, warum es völlig unmöglich gewesen wäre, so eine Art von Sprachregelung, wie später Goebbels das gemacht hat im Zweiten Weltkrieg, durchzuführen. Die Leser hätten die Zeitung nicht mehr gelesen, wenn überall in jeder Zeitung mit ihren jeweiligen unterschiedlichen politischen Ausrichtungen plötzlich dasselbe gestanden hätte. Das wäre nicht gegangen.
Was stellen Sie jetzt dieser Propagandathese des Ersten Weltkrieges denn entgegen?
Wenn man sich die innenpolitische Geschichte des Ersten Weltkriegs anschaut, dann sieht man, dass der Streit über Medien in der Tat die ganze Zeit geführt wurde, auf allen Ebenen. Aber der Streit ging um die Frage der Zensur. Und hier beginnt die Sache interessant zu werden. Warum war die Zensur so umstritten? Die Funktion ist ganz klar, in jedem Krieg wird unentwegt zensiert. Die Funktion der Zensur ist, dass keine Geheimnisse, Rüstungsentwicklungen oder militärische Bewegungen für die jeweiligen Feindnationen zugänglich gemacht wird und überhaupt nichts Schädliches veröffentlicht wird, was die Stimmung im Lande stören könnte und so. Das sind die ganzen strategischen Dinge. Es kam aber während des Ersten Weltkriegs in Deutschland etwas hinzu, was so in keinem der anderen Länder, die alle zensiert haben, England, Frankreich, Italien, wie sie alle heißen, der Fall war. In Deutschland nämlich entspann sich einige Zeit nach dem Beginn des Kriegs, in 1915 ging das los, eine heftige Debatte über die Kriegsziele. Das hatte einen klaren Zusammenhang damit, dass Deutschland, man muss sich das vorstellen, Sie brauchen bloß eine Landkarte anzuschauen, dann sehen Sie das. Deutschland war das einzige Land, was erhebliche Geländegewinne gemacht hatte. Deutschland war im Gegensatz zum August 1914 gewaltig gewachsen, hatte riesige Territorien besetzt. Quasi sah es aus wie eigentlich der Sieger in Wartestellung, nur hörte der Krieg eben nicht auf. Es ging militärisch immer weiter. Und diese Situation, im Grunde genommen ein Sieger zu sein, der nur noch den Sieg nicht offiziell in der Tasche hat, ich fasse das jetzt alles ein bisschen flapsig zusammen, führte dazu, dass es in Deutschland sehr ausufernde weitere Fantasien gab aus den verschiedensten Richtungen, Literaten, Philosophen, Industrielle, alles mögliche, bürgerliche Denker und Gelehrte. Und natürlich die großen Interessenverbände der Wirtschaft, alle hatten so ihre Kriegsziele. Und das machte zunehmend Probleme, auch der Regierung, weil das die innere Stimmung aufheizte. Denn gleichzeitig war ja durchaus klar, solange diese Kriegsziele erkämpft werden sollen, wird es keinen Verhandlungsfrieden geben. Und zunehmend innerhalb der deutschen Gesellschaft spannt sich dann eine Kluft auf zwischen denen, die diese Kriegsziele befürworten und denen, die wollen, dass egal, was man gewonnen hat und wie weit die Truppen in fremden Ländern stehen oder ob Belgien von Deutschland kontrolliert wird, das war so der Hauptknackpunkt, die wollten, dass der Krieg aufhört, weil es ihnen reichte und dafür auch Kompromisse machen. Das heißt, es klafft um die Frage der Kriegsziele und was Friedensbedingungen sein können, in Deutschland eine tiefe Kluft in der Gesellschaft. Und das ist es, was die Kriegsgeschichte charakterisiert. Und ja, wer gewonnen hat, ist die nächste Frage.
Ja, also ich denke, dass in der Geschichte, wie du sie erzählst, die Frage nach Sieger und Verlierern sehr relativ wird, weil es ja eine Geschichte ist, die von den Klischees im Grunde des Rückblicks und der Geschichtsschreibung versucht wegzukommen und einen sozusagen Einblick versucht zu gewinnen in die Akteure. Und das ist jetzt doch auch sehr interessant, es muss auch irre viel Arbeit gekostet haben, all dieses Personal sozusagen lebendig werden zu lassen. Also es kommen jetzt ganz viele Figuren vor, die unterschiedlich interessant sind. Also ich habe aus der Anfangsgeschichte den englischen Premierminister Lloyd George als eine Figur jetzt in der Erinnerung, der die ganze Zeit, während er versuchte sozusagen die Fortsetzung des Krieges zu begründen und irgendwie mit der Situation zurechtzukommen, attackiert wurde von einer Zeitung, war das der Daily Telegraph? Daily Mail?
Das waren die Zeitungen von dem Northcliffe.
Also jedenfalls hat er, du musst die Geschichte gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen, jedenfalls hat er dann sozusagen die Zeitung, die ihn am meisten kritisiert hat, gekauft. Und konnte natürlich dann zumindest in diesem Organ die Meinung rumdrehen. Das ist aber sicher jetzt mal eher die Ausnahme in dieser ganzen Geschichte, oder? Warum ist die so, also ich finde es eine tolle Anekdote.
Das war eigentlich gar keine Ausnahme. Er war nur ziemlich spät dran mit dieser Praxis. Im 19. Jahrhundert gab es eine ganze Reihe von wichtigen Politikern, die hielten sich ihre eigene Zeitung. Man muss bedenken, das war damals noch nicht so teuer. Das kostete nicht so viel, wie es später nach dem Ersten Weltkrieg der Fall war mit den neuen Drucktechniken. Also konnte man das halbwegs finanzieren, wenn man Gönner hatte. Und sowas brauchten Politiker, die selbst nicht reich waren, damals auch. Und insofern war das eigentlich ganz üblich, obwohl die Beziehung häufiger noch über Kommunikation, über dieselbe Meinung zur Politik lief, also nicht Besitz, sondern Zusammengehen. Die meisten Journalisten und Zeitungsbesitzer sahen sich auch als Politiker, nur eben mit der Feder. Und Lloyd George war nur sehr spät dran damit, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo diese Form der Miniaturzeitung mit winzigen Auflagen, aber einer klaren politischen Kante linksliberal, mitteliberal, rechtsliberal, rechtsaußen, alles gab's, wo dieses Modell schon mit einem Verfallsdatum versehen war. Also das große Sterben dieser Zeitung beginnt in England nach dem Ersten Weltkrieg, weil das nicht mehr finanzierbar ist und nicht mehr interessant. Die Drucktechniken, die Zeitungen attraktiver machen, die gehen alle nicht mehr für solche kleinen Blätter. Das heißt, die sterben aus. Und Lloyd George hat das Ding genau gekauft in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs, als es noch halbwegs logisch erschien, das zu machen. Und nachher machte das Blatt nur Schulden, Schulden, Schulden. Und er hat es aber, Fuchs, der er war, geschafft, es noch gewinnbringend zu veräußern. Da dürfte er der Letzte gewesen sein, der das geschafft hat. Vermutlich mal.
Und hat er das jetzt in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs gekauft? Da wusste er nicht, dass es die letzten Monate sind. Hatte er noch Hoffnung, dass er durch diesen Kauf politischen Einfluss gewinnt?
Er hat es besonders nötig, weil er war der interessante Fall eines Politikers quasi ohne Unterleib. Er hatte keine Parteibasis. Die Liberalen hatten sich gespalten. Er war gewissermaßen mit einem Teil der Liberalen in Koalition mit den Konservativen getreten für die Regierungskoalition im Krieg. Und die Liberalen hatten das nicht gut gefunden. Und die Liberalen hatten ihre Blätter. Und keines dieser Blätter blieb bei dem jetzigen Kriegspremier. Der war also buchstäblich ohne Unterleib.
Das ist ja, ich will jetzt nicht auf andere Premierministerinnen zu sprechen kommen, die auch irgendwie nicht ganz sich auf ihre eigene Partei verlassen können, wie heute. Sind die englischen Verhältnisse, also mir ist das tatsächlich halt im Lichte der Brexit-Geschehnisse von heute, ist mir bei dem Lesen des Kapitels über die englische Szene zur Zeit des Ersten Weltkrieges schon auch aufgefallen, wie da auch das Personal wechselt in einer Weise, wie wir das so aus Deutschland nicht direkt kennen. Also es wechselt manchmal sehr radikal. Plötzlich werden Leute Premierminister und wollen das gar nicht und ähnliche Dinge. Also ich will mal sagen, das Buch erzählt eben regelrecht Beziehungsgeschichten. Ne? Es erzählt diese Geschichten zwischen einem politischen Personal und einem journalistischen Personal. Und du kannst auch gerne nochmal irgendwie Beispiele bringen, damit das jetzt nicht so abstrakt bleibt. Wofür es, das frage ich jetzt, habe ich das richtig verstanden, wofür es den Blick öffnet, ist wirklich sozusagen für eine historische Anerkennung von Komplexität. Es ist wichtig zu sagen, dass es erheblich verwickelter war und dass Individuen dort eine Rolle spielten. Habe ich das richtig mitgenommen?
Es spielen Individuen, aber natürlich schon auch Umstände. Und die sind zum Teil struktureller Art eine Rolle. Aber es ist nicht vorhersehbar und es folgt auch nicht einer bestimmten Entwicklung. Leider ist es ja so, wenn man Bücher zur Mediengeschichte in die Hand nimmt, vielfach, nicht immer, aber vielfach spiegeln die vor, es gäbe so eine Art durchlaufender Entwicklungsrichtung der Mediengeschichte. Bei den manchen geht das nach oben und dann ist das immer mehr Aufklärung und Freiheit und so. Und bei den anderen geht es nach unten und es ist immer mehr Korruption und Dekadenz und die Medien sind Teil der Politik oder was weiß ich oder umgekehrt. Also es gibt die Verfallsgeschichten und es gibt die Siegesgeschichten und nicht sonst lernt man daraus. Und das hat mich schon immer gestört, weil ich das noch nie geglaubt habe. Und auch um dem abzuhelfen, bin ich gegangen und habe geguckt, wie gehen die wirklich miteinander um? Was haben die gegeneinander? Wofür brauchen sie sich wiederum? Und die Geschichten sind endlos. Ne? Also um beim Ersten Weltkrieg zu bleiben, Lloyd George, damals schon, bevor er Premierminister wurde, eine sehr individuelle Figur unter den Liberalen, hat sich stark zusammengetan mit dem damaligen Besitzer der News of the World. Die gibt's heute nicht mehr, aber alle kennen die, glaube ich, noch. Und das war schon damals ein Skandalblatt und hat nicht speziell Politik berichtet, aber war wichtig. Und die zwei haben ein Tandem gebildet, die ganze Kriegszeit hindurch, solange sie, und die haben, waren auch befreundet, aber haben vor allen Dingen auch voneinander profitiert. Das sind dann ganze Netzwerke, die sich auftun, oder der Besitzer der News of the World, weitaus reicher als Lloyd George, hat ein tolles Haus auf dem Land gehabt, das hat er dem, als er Premierminister war, zur Verfügung gestellt oder hatte einen Golfplatz, auf dem man dann golfen ging und sowas alles. Das sind Bezüge gesellschaftlicher, geschäftlicher und privater Art gleichzeitig. Und solche Bezüge waren völlig normal.
Das habe ich schon verstanden und trotzdem drängt mich noch die Frage auf, was genau habe ich damit verstanden? Weil diese Geschichten der Beziehungsgeflechte abstrahieren ja insgesamt von Entwicklungen oder von pauschalen Aussagen. Also nehmen wir zum Beispiel die Spiegel-Affäre von 1962. Ja? Ich habe das gelesen und weiß jetzt im Detail einiges mehr. Da gibt es also auf der einen Seite die Politiker, also die Spiegel-Affäre, vielleicht muss man das noch mal kurz sagen, das war die Verhaftung des Chefredakteurs Rudolf Augstein und anderer Leute im Oktober 1962, 14 Tage nachdem der Spiegel einen berühmten Artikel bedingt abwehrbereit mit einer Kritik über die Bundeswehr veröffentlicht hatte und es wurde ihm dann vorgeworfen, das war die offizielle Lesart, die bald schon keiner mehr glaubte, dass damit Landesgeheimnisse verraten würden. Es gab dann Prozesse und so weiter. Das Ganze hat zum Ende von Strauß als Verteidigungsminister und dann auch absehbar auch von Adenauer als Bundeskanzler geführt. 1963 ist er dann zurückgetreten. Also es war ein Riesenskandal. So, jetzt gibt ja auch Filme drüber, vielleicht kennt man das so ein bisschen so. Ich kriege also jetzt in diesem Buch einerseits eine gewisse politische Gesellschaft gezeigt von verschiedenen Politikern und dann verschiedene Journalisten. Und was ist jetzt, wenn ich so will, was ist jetzt die zerstörerische Absicht deiner Schilderung?
Einige von Ihnen kennen sicherlich Bücher oder Filme über die Spiegel-Affäre oder haben ein Bild im Kopf. Und dieses Bild ist meistens das einer heroischen Geschichte. Hier ist ein Skandal, der von einem tapferen Magazin und den tapferen Studenten und Intellektuellen, die protestiert haben, auf die Straße gegangen sind gegen diese Aktion, gegen den Spiegel. Diese heroische Landschaft also besteht aus diesen tapferen Menschen um diese tapfere Zeitung. Natürlich, wie an jeder Geschichte, ist auch an dieser ein bisschen was dran. Aber wenn man genau guckt, kann man die auch sehr gut etwas anders erzählen. Diese Geschichte ist nämlich eine, in der, wenn man mal schaut, wie die Positionen eigentlich zu der Regierungs- und Justizaktion gegen den Spiegel waren. Eine sehr differenzierte Landschaft. Und das Interessanteste für mich war, mal genau zu schauen, wie unterschiedlich sind denn eigentlich die Positionen, die zu dieser Besetzung des Spiegelhauses in Hamburg und der Verhaftung mehrerer Journalisten geäußert wurden. Da war das erste Interessante, dass eine überwiegende Mehrheit der konservativen und rechtsliberalen Medien erstmal eine ganze Weile das eigentlich ganz okay fanden, weil der Staat hat das Gewaltmonopol und wenn eine Zeitung Geheimnisse verrät, dann muss sie bestraft werden. Das war eigentlich nicht das Problem. Nur auf der linken und linksliberalen Seite hieß es, das geht gar nicht. Und dahinter stand natürlich die nachträgliche gewissermaßen Bekämpfung des Dritten Reiches, die da eine Rolle spielte und sehr kritisch machte gegenüber solchen Aktionen. Also man hat eine sehr gespaltene Landschaft am Anfang und dann spaltet sich, und das ist eigentlich das, was die Spiegel-Affäre überhaupt erst zu einer Affäre macht, spaltet sich die konservative Ablehnung des Spiegels, die gab es auch vorher schon, den fand man ein Schundblatt, spaltete sich die konservative Sicht auf die Aktion und ein Teil der Konservativen begann ebenfalls die Regierung zu kritisieren. Und erst dieser Schwenk eines Teils der konservativen und rechtsliberalen Blätter machte es möglich, dass überhaupt diese Grundstimmung entstand, aus der heraus Strauß gehen musste und Adenauer recht blöd dastand. Warum kam das zustande? Nicht etwa, weil in der konservativen Landschaft, die damals die dominante war in der Bundesrepublik, nicht etwa, weil sich dort plötzlich die liberalen Tendenzen stark gemacht hätten und man jetzt eine neue Einstellung bekommen hätte, dazu weit gefehlt. Das Problem war, dass aus der konservativen Sicht und der Sicht vieler konservativer Journalisten, die immer noch Politik machten, Aus deren Sicht wurde Adenauer eine so schwache Figur, weil er seinen eigenen Minister nicht im Griff hatte vor allen Dingen, dass man die Befürchtung hatte, ein so schwacher Kanzler ruiniert die Republik. Und dann wollten sie Adenauer loswerden. Das heißt, man kriegt ein ganz anderes Bild als diese Heldengeschichte.
Aber ich erinnere noch, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dann zum Beispiel, niemand möchte sich vor den Spiegel stellen, aber so eine Aktion geht nicht. Nacht und Nebel, glaube ich, wird irgendwie so angespielt und jedenfalls ganz deutlich auf das Dritte Reich verwiesen, denn die Aktion begann abends um 21 Uhr und war sowieso 14 Tage nach diesem Artikel. Da sagten einige, naja, also ich meine, wenn das alles so stichhaltig ist, warum kann man nicht tagsüber auch die Leute festnehmen und die Büroräume ausräumen und so weiter. Dieses Argument von der FAZ, das spielt jetzt hier in deinem Kontext eine Rolle als sozusagen kritische, konservativer Gesichtspunkt, der Regierung latent und dann auch tatsächlich gefährlich wurde. Ja? Aber er ist ja auch eine Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich. Also es wird eine Anspielung, es wird eine Angst evoziert. Und darauf gehst du aber nicht ein.
Doch, so. Diese Angst vor dem Dritten Reich hat zweierlei Gestalt. Es gibt die Linksliberale und Linke. Bezugnahme aufs Dritte Reich als Folie, vor deren Hintergrund man kritisch ist und den Spiegel unterstützt. Es gibt aber auch eine Bezugnahme aufs Dritte Reich, die alle Massenbewegungen, wie zum Beispiel auch die, wo Demonstrationen für den Spiegel gemacht werden oder wo davor, da war dasselbe Phänomen schon mal da, als es in den 1950er Jahren große Demonstrationen gegen die atomare Aufrüstung gab, auf diese Massenaktionen reagierten die konservativen Journalisten extrem empfindlich, weil für sie die Massenaktivität Teil des Dritten Reiches und seines Aufkommens war. Das war diese bestimmte massentheoretische Grundlage der Erklärung des Dritten Reiches als Phänomen der Massenbewegungen, die verführt worden sind. Das hängt auch mit dem Ersten Weltkrieg, mit dem wir eingestiegen sind, übrigens zusammen. Und diese zwei unterschiedlichen Bezugnahmen auf das Dritte Reich und seine jeweilige anders geartete Erklärung sind ein hochspannendes und politisch klar verteilte Sichtweise.
Nun gab es in dem gleichen Jahr auf englischer Seite oder britischer Seite auch einen Skandal, allerdings keinen Presseskandal angeblich, wie Sie behaupten, sondern eigentlich eher einen politischen Skandal, würde ich sagen. Können Sie diese Seite doch mal schildern, also wie sozusagen einer sozusagen den, ich sage jetzt mal übertrieben, den Kopf lassen muss, obwohl er sozusagen sozusagen ein Bauernopfer geworden ist, diese Profumo-Geschichte.
Ja, Bauernopfer gibt es in der Politik ja häufig, das ist gar nicht so selten, aber die interessante Frage ist hier, was da eigentlich dahinter steckt, dass ein Skandal, der früher, inzwischen hört das etwas auf, aber es wird immer noch gemacht, der früher immer als erster großer westeuropäischer Medienskandal gilt, was das eigentlich war, wenn man genauer guckt. Ich dachte auch zuerst, es wäre der erste große westeuropäische Medienskandal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich aber eben auf dieselbe Art wie bei den anderen Kapiteln geguckt, was passiert genau. Und dann stellt sich raus, das ist das Gegenteil von einem Medienskandal. Warum? Was passiert ist, ist das Folgende, dass ein russischer Spion aufgeflogen ist in Großbritannien. Und zwar genau zu der Zeit der Kuba-Krise, wo sowieso die Stimmung hochging. Und dieser russische Spion, auf den stürzten sich sämtliche Londoner Skandalblätter. Und es begann ein Kesseltreiben gegen die Regierung, die konservative Regierung vom Premierminister Macmillan, weil man die Verbindungsleute dieses Spions, der war tatsächlich einer, der in der Admiralty, also dem Marineministerium gearbeitet hatte und von dem bekannt wurde, dass er homosexuell war, suchten jetzt sozusagen die Beziehungsgenossen die sexuellen Beziehungen im Ministerium, damit das Ganze noch weitere Kreise ziehen konnte, und wollten also sozusagen damit Attacke auf die Regierung machen oder und vor allen Dingen auch Exemplare der Zeitungen verkaufen. Und um diesen Run auf die Regierung zu stoppen, hat der Premierminister ein merkwürdiges Instrumentarium nutzen können, was es gibt im englischen Gewohnheitsrecht, ein sogenanntes Tribunal, das hieß auch so, in dem auch Gerüchte und Informationen aus dritter Hand verwendet werden können. Und vor dieses Tribunal lud er nun alle diese Journalisten, die behauptet hatten, der gefangene Spion hätte mit diesem und jenem gemeinsam in der schwulen Bar in Soho gesessen oder so. Alle diese Gerüchte, die vorher in den Blättern breitgetreten worden waren, mussten jetzt unter Eid, mussten die Journalisten sagen, wo sie das her hatten. Was zu der größten Blamage für die britische Presse bis heute, würde ich sagen, führte, weil sich zeigte, dass ganz viele Sachen waren erfunden, ganze Interviews waren erfunden, also nicht, dass man denkt, Relotius sei irgendwas Neues, ganze Interviews waren erfunden, Gerüchte zu irgendwelchen Informationen aufgebauscht worden, und das alles vor Publikum. Das war, zumindest ein Teil der Verhandlungen war öffentlich, und es war einfach nur super peinlich für die britische Presse. Und danach war die Presse so klein mit Hut. Das ist in London mit der Geschichte dieser frechen Skandalpresse, die Sie alle wahrscheinlich kennen, die ist ja heute auch noch so ähnlich, hat es noch nie gegeben. Und in die Zeit fiel nun ein zweiter Spionagefall, der mit dem berühmten Minister Profumo in Verbindung gebracht wurde, weil der eine Beziehung zu einem Callgirl hatte, die wiederum mit einem russischen Spion liiert war. Das ist alles völlig uninteressant heute. Aber dieses gefundene Fressen eines echten in die Regierung reichenden Skandals konnte von der Massenpresse zerfleddert nach diesem Tribunal und ängstlich, dass ihnen weiteres widerfahren könnte, aus zwei Gründen nicht genutzt werden. Die haben in diesem Fall des Ministers Profumo nicht eingreifen können, und zwar aus zwei Gründen. Das eine war, dass sie alle wussten, zwar, dass er gelogen hatte, als er vor dem, ne, das war 1962, die Kuba-Krise war 62. 63, im Frühjahr behauptete er, er habe mit diesem Callgirl nie was zu tun gehabt. Keine sexuelle Beziehung. Und in London wussten alle Zeitungsleute und alle Politiker, dass das gelogen war. Und keine der Zeitungen hat es herausgebracht. Keine, bis er selbst gestanden hat. Und das haben sie gemacht, erstens meiner Meinung nach deswegen, weil sie eben, wie gesagt, so klein wie Hut waren, mit Hut waren, weil sie vor dieses Tribunal gezerrt worden waren. Und das Zweite ist, dass es nirgendwo ein so perfektes Mittel zur Pressebändigung gab, wie ausgerechnet in Großbritannien. Und das ist die sogenannte Verleumdungsgesetzgebung, Libel im Englischen. Die ist so gewesen, heute gibt es die immer noch, sie ist nur etwas entschärft, dass wenn jemand sich verleumdet fühlt durch ein Blatt oder durch einen Fernsehsender, er dieses Blatt oder diesen Sender verklagen kann. Und wenn die Zeitung oder der Sender nicht beweisen können, dass sie niemanden verleumdet haben, es ist sehr schwer, sowas zu beweisen, dass man niemanden verleumdet hat und auch den Betreffenden nicht, können die zu extrem hohen Strafen verurteilt werden, die so hoch sind, dass sogar die Kriegskasse von großen Boulevardblättern das nicht immer so wegstecken. Und solche Libelklage hat Profumo der Presse angedroht, und sie hielten alle monatelang den Mund und sagten nichts, bis er selber rauskam.
Jetzt dann wäre der Übergang zu fragen, wie verhält sich jetzt die Spiegel-Affäre, die ist jetzt einfach zeitgleich und in diesem Buch eben auch parallel montiert sozusagen, also nicht durchgehend, also es gibt ein Kapitel darüber und ein Kapitel darüber, dann gibt es ein Fazit. Wie verhält sich das jetzt? Dann müsste man natürlich auch mal auf den Zentralbegriff kommen des Vertrauenskartells. Den brauchen wir dann auch mal erklärt. Aber erstmal dieser Vergleich, also ist das jetzt eine, es hat sich jetzt so angehört, als ob wir ganz was anderes lernen würden aus dem englischen Fall oder was anderes sehen würden als im deutschen Fall.
Das passiert immer, wenn man irgendwas genauer anguckt, dann sieht man immer Verschiedenes. Das ist zu erwarten. Aber wenn ich frage, was lernt man daraus über die Beziehung zwischen Politik und Medien in beiden Ländern, dann würde ich sagen, in Großbritannien ist so ein Premierminister sehr ausgefuchst im Behandeln von Medien, die ihm lästig und gefährlich werden. Und hat Instrumente dafür zur Verfügung, die sind bemerkenswert und passen nicht zu unserem Bild des liberalen Landes mit souveränen Politikern. Das passt da überhaupt nicht dazu. Sondern es ist ein Land, in dem die Politik mit mindestens so harten Bandagen gegen die Presse vorgeht wie umgekehrt. Und sie hat die besseren Instrumente, würde ich mal sagen. Und die Spiegel-Affäre demgegenüber zeigt eine Regierung, die Adenauers, die sich von den Medien ab dem Zeitpunkt, wo ihre eigenen Medien dazugehören, das ist der entscheidende Punkt. Solange die linken und linksliberalen Medien da nur rumkrakeelen, das wäre für Adenauer völlig wurscht. Aber in dem Moment, wo die konservativen Blätter, die er braucht, weil keine Politik ohne Medien, wo die sich, wie ich eben sagte, auseinanderdividieren und ein Teil von der Fahne geht und sagt, nee, Adenauer ist nicht mehr der richtige Kanzler. In dem Moment wird Adenauer von der Öffentlichkeit, wie es immer heißt, in den Redaktionen und auf der Straße vor sich hergetrieben. Und er erweist sich nicht nur als unfähig, das zu kontrollieren, sondern heizt es durch seine völlig ungeschickte Verhaltensweise auch noch an. Und da sieht man eine Regierungsform, die noch völlig ungeübt ist in der Art und Weise, wie man mit Medien umgeht in einer Gesellschaft, in der man sie nicht mehr bändigen kann, sondern als Gegenüber ernst nehmen muss.
Ja, also eine echte Beziehungsgeschichte, also mit allen Auf und Ab und mit Akteuren, die auch sich gegenseitig überraschen, die aber insgesamt sozusagen ein Geflecht bilden. Also die Politiker und die Medien werden ja hier betrachtet als aufeinander angewiesen sein. Und jetzt kommt Goebbels, jetzt kommt diese Story mit Goebbels, der ja nun die, sagt man, gleichgeschaltet hat, die Presse, der sie sozusagen zu einem Sprachrohr macht. Und dann analysierst du diese Rede im Sportpalast, die auch wiederum in der Erinnerung, in der gepflegten Erinnerung sozusagen ein großes Ereignis darstellt. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Goebbels ist arm dran, weil er nur eine gleichgeschaltete Presse hat. Er brauchte vielmehr eigentlich eine freie Presse, dann wäre es ihm, dann hätte er besser agieren können.
Durchaus.
Erzähl das mal. Das ist ja schon ein bisschen überraschend.
Auch hier ist ja eine große Erzählung da. Sie kennen alle die Goebbels-Rede vom Februar 1943, die berühmte Stalingrad, wollt ihr den totalen Krieg? Und die gilt bei uns als Ausdruck davon, wie überhaupt gerne immer noch das Dritte Reich gesehen wird, nämlich als eine top-down organisierte, von oben durch und durch gesteuerte Herrschaftsform, in der dann so ein Propagandist wie Goebbels auftreten kann und schreien kann, wollt ihr den totalen Krieg, und dann wollen die unten den auch. Also sinngemäß kann man es so zusammenfassen. Und das ist genauso wenig richtig wie beim Ersten Weltkrieg, auch wenn die Propaganda sehr viel stärker durchstrukturiert war. Was ich versucht habe, mal rauszufinden ist, und dafür gibt es diese wunderbare, aber sehr schwer verdauliche Quelle von Goebbels eigenem Tagebuch, was er eigentlich selber dazu gesagt hat. Ich habe einfach ganz normal, wie Historiker und Historikerinnen das zu tun pflegen, Quellen gelesen. Und das war in dem Fall auch in dem Fall eine wirkliche Erkenntnis, weil ich gemerkt habe, Goebbels hat ein ganz besonderes Problem zu dieser Zeit. Er ist ein Gauleiter, Sie kennen das wahrscheinlich. Die Gauleiter waren sowas wie die Bezirkschefs der NSDAP. Die haben die ganzen großen Territorien Deutschlands unter sich verteilt und haben die regiert, in Anführungszeichen. Und als während des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, Hitler mehr und mehr verschwunden ist aus der Innenpolitik und sich nur noch aufs Militär konzentriert hat, wurden diese Gauleiter immer mächtiger. Und das waren so Leute wie Göring, Sie kennen einige von denen gut, die genossen ihre Pfründen und hatten eigentlich auch kein Bedürfnis, sich da einzuschränken und teilzuhaben an der Notwendigkeit, den Krieg zu gewinnen, indem man Sparsamkeit vorlebte und auch damit alles dem Heer zugute kam. Goebbels also befand während des Krieges die Heimatfront und seine eigenen Kollegen, er war auch Gauleiter, nämlich von Berlin, tun nicht genug für die Kriegsanstrengungen. Dahinter steckt nicht zuletzt, dass Goebbels einen neuen Job wollte. Er wollte nämlich angesichts der Tatsache, dass es ein gewisses Vakuum in der Nazi-Führungsschicht gab, weil Hitler abwesend war aus der Innenpolitik, er wollte quasi Hitler ersetzen als Kommandeur der Heimatfront, Goebbels. Der Propagandaminister, sollte man dazu wissen, war nicht besonders angesehen unter seinen Nazi-Kollegen. Das galt als mindere Position. Und er wollte quasi der Diktator der Heimatfront werden, der die richtigen Kriegsanstrengungen erst hervorbrachte. Das war so seine Vision. Und er wollte dies erreichen, indem er seine Mittel, die er hatte, einsetzte, und das waren propagandistische. Und man kann das aus dem Tagebuch ganz gut herauslesen. Die Rede war das Filetstück dieses Versuches, die Gauleiter vorzuführen als das Problem der Heimatfront und nicht als die Lösung. Und das tat er, indem er eben diese Rede hielt, die von den Zeitgenossen, die alle schon auf die Nazi-Goldfasane, das war das zeitgenössische Spottwort, auf die oberste Riege der Nazis ziemlich schimpften. Die waren keineswegs alle der Meinung, dass die in Ordnung waren. Im Volksmund waren die Volksfasane eine sehr despektierliche Bezeichnung. Es ging für Goebbels darum, in dieser Rede den Unmut zu nutzen, von dem er wusste, dass er da war, und auf diese anderen Gauleiter zu lenken. Die wollte er beerben quasi, er wollte sie abhängen und wollte fast Hitler ersetzen. Und dazu hat er die direkt angegriffen. Das wissen heutige nicht mehr, heutige Leserinnen und Leser oft nicht mehr, weil es natürlich nicht explizit gesagt wird. Aber es steckt im Text drin. Sie brauchen nur noch mal reinzugucken. Und die Menschen haben das auch genau verstanden, was gemeint ist, und haben ihm nicht zuletzt deswegen zugejubelt, weil er diese Oberschicht vorführt als korrupt, verfressen und nicht im Dienst des großen Ganzen tätig. Dass er das richtig interpretiert hat und dass dieser Teil der Rede besonders gut gewirkt hat, hat er nachher erfahren aus den Berichten des Geheimdienstes, die die Volksstimmung zu den Reden abfragen. Und da kam das sehr deutlich hervor, dass die Bevölkerung es toll findet, dass endlich mal einer gegen die anderen Oberpotzer was macht. Und da kamen fast schon klassenkämpferische Töne aus den V-Leuten des des Geheimdienstes. Und da hat Goebbels Angst bekommen und hat das wieder abgestellt. Aber so betrachtet, dass er mit dieser Rede über Bande spielen wollte, um andere Mitangehörige der Nazi-Oberschicht auszumanövrieren. Das ist das durch und durch Moderne, was wir heute kennen unter dem Begriff des Medienevents. Medienevents sind Medienveranstaltungen, die zum Zweck der Beeinflussung oder der Schädigung, je nachdem, nicht anwesender Dritter passieren. Und hier genau dieses Überbandespielen ist ein solches Spiel, was Goebbels mit der Stalingrad-Rede bewusst geplant hat.
Und wir müssen dann nochmal auf die Presse kommen und sozusagen die Tatsache, dass Goebbels quasi in ein leeres Schallrohr guckt, wenn er was wissen will. Er muss den Geheimdienst sozusagen nehmen, weil er sozusagen keinen Sparringspartner hat. Er hat niemanden, mit dem er sich sozusagen auseinandersetzen kann. Ich will aber nochmal eine Frage regelrecht nachtragen. Also eine Forderung von Goebbels war doch, dass Frauen stärker tätig werden sollten im Kriegseinsatz. Und das war ganz direkt auch gemünzt gegen einige der oberen Frauen, die sich gerne mal sonntags als Krankenschwester haben abbilden lassen, aber das sonst nicht getan haben. Ist das dann gekommen durch diese Rede oder ist das auch ein Punkt, der dann hinten runtergefallen ist?
Das ist nicht durch diese Rede gekommen. Und hatte auch insofern nicht diese, das hat jetzt ganz andere Gründe, warum die Frauen Heranziehung an die Industriearbeit nicht geklappt hat. Der Hintergrund dafür ist nicht zuletzt auch, dass es für Hitler eine Maßnahme war, die seinem Frauen- und Familienbild zu sehr widersprach. Aber das ist jetzt nicht das Wichtige. Das Wichtige dran, und damit bist du eingestiegen bei deiner Frage nach diesem Kapitel, ist, hätte Goebbels, so wie das heute ist, eine Presse, die nicht erkennbar aus dem Propagandaministerium gelenkt wird, sondern die ihre eigenen pressepolitischen und absatzpolitischen Entscheidungen trifft, dann hätte er das nicht gebraucht, sondern dann hätte er seine Mitkollegen durch Durchstechereien in Zeitungen, durch Attacken, durch Dritte, die dann den Gauleiter in Ostpreußen kritisieren, vorführen können und in Kritik bringen können. Aber in einer Presselandschaft, die von oben nach unten top-down durchstrukturiert ist, können die Politiker die Medien nicht nutzen, um ihre politischen Differenzen auszutragen. Und dafür sind die Medien von Anfang an quasi da.
Ist das sozusagen die eingebaute demokratische oder Hoffnung oder republikanische Hoffnung, es möge immer eine wenigstens so freie, unabhängige Presse geben, dass die Herrschenden sich nicht anfangen, über sich selbst zu täuschen?
Ganz so schön ist es nicht, weil diese Kritik bedeutet ja gleichzeitig, die da kritisieren, werden gesteuert von denen, die ihnen die Infos liefern.
Bevor wir das Mikrofon in die Runde geben, was wir auch gerne machen, und Sie können sich schon mal gerne eine Frage oder eine Anmerkung überlegen, möchte ich noch mal zu dem letzten Kapitel was fragen. Da geht es um die, mein Gedächtnis, um die Fernsehgründung, um das Privatfernsehen, um den Kampf sozusagen, den Debattenkampf um das Privatfernsehen, den man jetzt nach verschiedenen Erzählmustern präsentieren kann. Hier wird er präsentiert als ein Kampf um die Dezentralisierung der Presse. Habe ich das richtig verstanden?
Des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.
Des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, die Dezentralisierung. Was heißt das?
Man kann sich das ja heute nicht mehr vorstellen, aber damals hatten zum Teil politische Magazine eine Einschaltquote von 80%. Das lag daran, dass es so wenig Sender gab. Erstes Programm, zweites Programm und noch die dritten Programme der beiden Erstgenannten. Das war echt nicht viel und das bedeutete, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, bevor es das Private gab, hatten schon einen bemerkenswerten Impact-Faktor oder wie man das immer nennen will. Das kam in die Kritik, vor allen Dingen nach dem Regierungswechsel 1969, wo erstmals eine linksliberale Koalition dran kam und die Konservativen in die Opposition mussten. Danach begann zwischen den politischen Parteien ein harter Kampf um das Fernsehen vor allen Dingen. Das Radio war nicht so im Zentrum, um das Fernsehen vor allen Dingen. Und die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk war Teil dieses Kampfes. Und in dieser Kampfsituation entwickelte sich eine immer wieder schon auftauchende Idee, Privatfernsehen einzuführen, jetzt mit großer Werf, und es ging darum, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der angeblich, so sahen es die jetzt nicht mehr regierenden Christdemokraten, links gesteuert war. Der WDR, der hieß dann schon mal das Mao-Funk und so. Wenn es umgekehrt war und die SPD schlecht in einem Bundesland, Fernsehen und Rundfunk waren ja damals auch schon Bundesländerangelegenheiten, da schlecht wegkam, dann war die Kritik andersrum auch so. Aber da war nun mal die historische Situation, dass die Konservativen verloren hatten und also dominierten sie die kritische Landschaft gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wollten alles tun, um ihn zu dezentrieren aus dieser zentralen Rolle, von der sie glaubten oder glauben wollten, das ist ja oft schwer zu unterscheiden, dass sie deswegen verloren hätten.
Okay, jetzt will ich mal fragen, hat das etwas mit Foucault zu tun und mit der Idee, dass man eine Geschichte nur dann richtig gut erzählt, wenn man sozusagen agonistische Partner ausfindig macht. Also wenn man Leute ausfindig macht, die gegeneinander stehen, die gegeneinander vorgehen. Erst dann eigentlich können wir sagen, wir haben so etwas wie Geschichte erreicht. Das würde ich gut verstehen, weil ich würde zwei Dinge damit assoziieren wollen. Einmal die Skepsis, die man, glaube ich, unabhängig immer haben sollte gegenüber allzu glatten Geschichten, ja, die sozusagen quasi monokausal erzählt werden. Und die andere Idee, die mir an diesem Verfahren gut gefällt, ist vielleicht ein bisschen paradox, die Tatsache, dass man dafür arbeiten muss. Also man kommt nämlich nicht einfach auf eine andere Idee der Geschichte, wenn man nicht, wie du eben gesagt hast, mal da tiefer reinguckt, mal da genauer hinguckt. Ja? Übrigens auch so eine Lieblingsformulierung von Foucault in seinen Vorlesungen, lassen Sie uns da mal genauer hingucken. Ja? Wie war denn jetzt eigentlich die Arbeit an diesem Buch? Also du musstest doch sozusagen die Quellen, also erstmal die Geschichten kennen, die Bücher, die diese erzählte Geschichte, dann die Quellen prüfen, ob die Quellen alle richtig hineingehoben sind in diese sozusagen bekannten und uns prägenden Erzählungen und dann das Material finden, was dem widerspricht oder was irgendwie einen anderen Zugang ermöglicht, vielleicht auch andere Personen einführt. Und das stelle ich mir als einen Forschungsvorgang vor, der zu ganz vielen Aktenordnern führt oder PDF-Dateien, keine Ahnung, jedenfalls zu ganz viel Material und dann muss man das ja alles wieder kürzen, damit man es in ein Buch bringt, was auch annähernd verständlich ist, was ja über die Zeiten so springt, aus sozusagen erkenntniskritischen Interessen, weil ich meine, man kann ja keine glatt erzählte Geschichte durch eine andere glatt erzählte Geschichte ersetzen, das wäre nicht so ganz geschickt. Also wie war das mit dem Arbeitsaufwand? Also ich will jetzt nicht sagen, warum hat es so lange gedauert, aber erzähl doch mal ein bisschen. Genau.
Am längsten hat es gedauert, Sachen zu lesen, die ich nachher nicht brauchen konnte, weil ich lesend überhaupt erst erfahren konnte, ob ich sie brauchen konnte. Und das meiste von dem, was ich gelesen habe, habe ich nicht brauchen können und habe dann aber die paar Geschichten gehabt, die ich brauchen konnte. Und dann hat wiederum es sehr viel Zeit gekostet, die so kurz zu erzählen. Und das hat auch wieder sehr lang gedauert, die so kurz zu erzählen. Es wäre sehr viel leichter gewesen, über jedes der Kapitel ein ganzes Buch zu schreiben, dann wäre ich schneller gewesen. Also, es macht aber unheimlich viel Spaß, wenn man erstmal so weit ist, dass man die Geschichten zusammen hat. Das Problem war, dass ich am Anfang ja nicht wusste, ob ich die tatsächlich finden würde und die auch noch eine sinnvolle Einheit ergeben würde. Aber es hat geklappt, glaube ich.
Bevor wir jetzt das Mikrofon rumgeben, will ich noch eine Frage loswerden, nämlich ob das jetzt heute immer noch möglich sein müsste, dieses Verhältnis zwischen Medien und Politik als Beziehungsgeflecht schildern. Also ob man auch heute Gewinn daraus ziehen könnte, einzelnen Personen und deren Interessen nachzugehen. Und dann eben auch nochmal die Frage, die wir vorhin ja schon mal gestellt hat: Was heißt genau Vertrauenskartell? Das gehört sich so ein bisschen an wie, also ich weiß nicht, so ganz sofort würde ich den Begriff jetzt nicht übernehmen wollen.
Kartell ist ja ein Zusammenschluss von Einrichtungen oder Personen, die eigentlich miteinander konkurrieren. Also sagen wir mal, alle Margarinehersteller können ein Kartell bilden, um die Margarine preislich hochzuhalten. Die sind aber eigentlich Konkurrenten und konkurrieren auch weiterhin miteinander. Nur da haben sie ein gemeinsames Interesse. Und diesen Kartellbegriff habe ich übertragen auf die Beziehung zwischen Politikern und Medien. Denn die brauchen sich gegenseitig, aber nicht immer auf Augenhöhe. Das heißt, sie konkurrieren und hängen gleichzeitig voneinander ab, und zwar in beiden Richtungen. Und das soll dieser Ausdruck des Vertraulichkeitskartells besagen. Das können wir auch anders nennen. Aber ich finde, es drückt es ganz gut aus. Und ich glaube, dass bis heute dieses Vertraulichkeitskartell vor allen Dingen in den jeweiligen Hauptstädten existiert. Diese Politik, nationale Politik, vollzieht sich in den Hauptstädten aller Länder. Die erstreckt sich nicht flächendeckend übers Land und auch nicht in Zeiten des Internet, weil es eine Sache auf persönlicher, interaktiver Basis in den Hauptstädten bis heute ist. Und insofern glaube ich, bei allem Medienwandel, der schon was verändert, diese Grundstruktur ist gleich.
Da habe ich gleich eine anschließende Frage. Unterscheidet sich dieses Vertraulichkeitskartell à la Britannica und Deutschland? Also Sie haben das am Anfang geschildert, dass in Großbritannien das eher auf einer privaten Ebene stattgefunden hat. War das in Deutschland anders? Oder die zweite Frage, wird das nicht heute sozusagen dieses Vertraulichkeitskartell von Presse und Medien überdeckt von der Wirtschaftslobby, die ja auch irgendwie eine andere Art von Kartellisierung führt?
Es gibt sehr wohl Unterschiede zwischen beiden Ländern. In der deutschen Politik waren die Journalisten lange nicht so angesehen, wie das im 19. Jahrhundert in England schon war. Die waren auch oft Standesgenossen. Es war ja auch eine ständisch gegliederte Gesellschaft, gewissermaßen noch die englische Politikgesellschaft. Und insofern, die waren mehr oder weniger fast ebenbürtig, während in Deutschland galt der Journalismus als was Niedereres. Das heißt, die Beziehungen kamen später und waren nicht so gleich wie in England. Aber das Modell, was sich dann nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte, wurde immer ähnlicher. Was die Wirtschaftslobby angeht, so ist völlig klar, Politik steht mit allem in Wechselwirkung, weil sie auf alles inzwischen Einfluss hat. Heute ist das so. Oder weil sie Gegenstand des Einflusses von allen anderen ist. Heute ist das so. Also das ist ein pures Wechselwirkungsgeschehen. Und welche Rolle da die Wirtschaftsinteressen spielen und die Medieninteressen, muss man von Fall zu Fall gucken. Mal dominiert das eine, mal das andere. Nichts davon kann man verabsolutieren und sagen, nur das zählt.
Ute, du hast ja mal angefangen vorhin mit deiner Skepsis gegenüber der Rolle, die man der Propaganda im Ersten Weltkrieg zuschreibt, besonders der durch Zeitung vorgetragenen Propaganda. Jetzt ist mir eingefallen, der Brexit wird ja auch bis heute gewissermaßen einer bösartigen britischen Presse zugeschrieben. Also es gibt immer noch diese Tendenzen, diesen Einflüssen der Presse sehr viel Macht zuzuschreiben. Ich wollte aber eigentlich fragen, Presse und Politik, wie sieht es mit dem dritten Faktor aus, dem Publikum, dem lesenden Volk oder den Völkern? Inwieweit kommt dieser Faktor, den du ja dadurch indirekt auch rehabilitierst als gewissermaßen selbstständig urteilenden Agenten oder Akteur. Inwieweit kommt der in deinem Buch vor?
Fast nur indirekt, weil wir keine Quellen haben, die uns erlauben, Rezeptionsgeschichte der Medien zu schreiben. Das wäre schön, wenn wir das könnten, aber für die Zeiten vor der Interaktivität der Medien über das Schreiben von Leserbriefen hinaus wissen wir nicht genau, wie die Leser und Leserinnen das gesehen haben. Was wir aber können, ist uns klarzumachen, wie Zeitungsbesitzer, Journalisten oder Politiker das lesende Publikum imaginiert haben oder das fernsehende Publikum. Das ist sehr interessant, aber wiederum natürlich für die Senderseite. Die Empfängerseite, da kann man nicht selber so gute Quellen finden, sondern nur in Frage stellen, mit sehr guten Quellen in Frage stellen allerdings, dass diese behauptete Medienunmündigkeit der früheren Menschen als solche, dass die tatsächlich bestanden hat. Das Gegenteil war der Fall. Die waren ja alle schon Zeitungsleser seit spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts, als die politischen Zeitungen ihren großen Aufschwung genommen hatten, nach der 1848er Revolution. Zeitung lesen gehörte zur Kernkompetenz von überwiegend männlichen, was die Politik betraf, Zeitgenossen, aber es war völlig normal und man war sich völlig der Tatsache bewusst, dass in den Zeitungen nicht nur Wahres gesagt wird, sondern dass dahinter auch Interessen und bestimmte politische Richtungen stehen und man abonnierte eine Zeitung geradezu, weil sie eine bestimmte politische Richtung hatte und dann wollte man genau das da drin auch wiederfinden. Die wussten schon, was sie taten. Und insofern darf man die nicht für dümmer halten als wir heute oder naiver gegenüber Medien sind. Das kann man sagen.
Weitere Fragen?
Ich habe noch eine. Dann ist da der Herr. Aber lassen Sie mich kurz, wo ich das Mikrofon gerade in der Hand habe. Ich sehe ja eine Schwierigkeit bei der Rekonstruktion dieser Geschichten, dass dann über Zeitungen gesprochen wird und auch Zeitungen referiert werden müssen, dass man etwas aus Zeitungen zitiert, was die dann sagen. Und das ist ja eine, sagen wir mal, eine als Arbeit eine sehr schwierige Sache, eine Zeitung zu lesen und dann bestimmte Sätze daraus zu privilegieren. Könntest du dir vorstellen, dass wenn die Digitalisierung von Zeitungen voranschreitet, dass man da sozusagen zum Beispiel mit Wortfeldanalyse und Umfeldanalyse und so weiter, dass man da sehr viel weiterkommt? Also ich weiß nur, dass zum Beispiel die Österreicher, das ist jetzt nicht so das größte Land, die haben ein sehr vollständiges Presseportal, das heißt Anno, und da kann man in den Zeitungen, vor allen Dingen jetzt mal in denen von vor 100 Jahren, sehr gut suchen. Wäre das arbeitstechnisch besser gewesen, denn ich muss bekennen, dass ich jetzt mit den mir angebotenen Zitaten aus den Zeitungen, ja, immer dachte, ist das wirklich jetzt das, was man daraus zitieren muss, oder könnte man noch anderes? Sicher kann man noch anderes.
Ich habe dafür, dass es ein Buch über politische Zeitungen oder politisches Fernsehen ist, sehr wenig Zeitungstexte zitiert. Meine wichtigsten Quellen waren jenseits dessen, was die Zeitungen drucken oder die Fernsehsender senden, sondern waren Quellen darüber, wie die Akteure miteinander umgegangen sind. Und mein Eindruck ist, diese Inhaltsanalyse von Zeitungen oder von Fernsehsendungen führt nicht zu wahnsinnig viel. Wenn man nicht gleichzeitig dahinter guckt, wer agiert da mit wem, aus welchen Gründen, dann ist das nicht besonders aufschlussreich. Also das wäre nicht mein Ding, muss ich sagen.
Ich wollte Sie mal fragen, wir hatten ja am Anfang von Zensur gesprochen, die sich ja, wie ich jetzt rausgehört habe, zu Kriegszeiten eigentlich generell gefordert wird, aus erklärlichen Gründen. Aber wie sieht es denn heute mit Zensur aus? Ich denke, dass wir heute genauso Zensur haben wie auch zu Kriegszeiten, nur dass sie viel diffiziler ist und dass auch zum Beispiel viele Journalisten auch eine Schere im Kopf haben, sage ich mal so, und eigentlich, ich sage mal, man sagt dazu Mainstream, im Mainstream verharren und ich sehe, dass kritische Organe wenig in der Landschaft vorhanden sind, aber umso mehr im Internet. Also ich informiere mich vorzüglich im Internet, wenn ich eine Sache auf den Grund gehen möchte und lese jetzt nicht irgendwie eine LVZ oder eine irgendwas für so eine Frankfurter oder Süddeutsche schon gar nicht, wenn ich mich informieren will. Und ich habe das Gefühl, dass die Deutungshoheit dann im Prinzip erhalten bleiben soll für die Medien, für die Mainstream-Medien, indem man eben auch das soziale Medien, sage ich mal, versucht zu zensieren. Also dass man Beiträge löscht bei kritischen Äußerungen. Da gibt es ja auch ein Gesetz, was jetzt, glaube ich, von Herrn Maaßen irgendwie mal inszeniert worden ist, und alle sagen, das ist toll, und keiner weiß eigentlich letztendlich, was zensiert wird in den sozialen Medien, weil es auch keiner Kontrolle unterliegt. Danke.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Hauptakteure der Zensur bisher immer noch, die Hauptakteure der Zensur der sozialen Medien sind die sozialen Großkonzerne, Facebook und wie sie alle heißen, selbst. Die haben riesige ausgelagerte Zensur, ne, Sie kennen das. Auf den Philippinen interessanterweise scheint da so ein Hub dafür zu sein. Da sitzen Hunderte oder Tausende, ich weiß nicht genau wie viel sind, Mitarbeiter, die nichts tun, als sich angucken, ob man dies oder jenes löschen muss. Ich habe mich immer schon gewundert, als das Internet aufkam, warum das mit der Idee verbunden war. Jetzt hat man das erste zensurfreie total. Das ist, war völliger Unsinn natürlich, denn nichts kann man viel leichter zensieren als etwas, was auf die Infrastruktur angewiesen ist. Fernsehen ist leichter zu zensieren als eine Zeitung, und Internet ist noch leichter zu zensieren als das Fernsehen, weil es noch angewiesener ist. Naja, also jedenfalls genauso angewiesen. So, also insofern beginnt die Zensurproblematik schon mit den Social Media selbst. Aber Sie haben insofern recht, dass die Politik ihrerseits die Social Media anfängt zu zensieren in einem Ausmaß, was ich auch bedenklich finde. Wir haben in Frankreich durchgebracht, durch das Parlament, beide Häuser inzwischen, ein Gesetz gegen Fake News. Fake News sind das Schlüsselwort, mit dem gesagt wird, wir Politiker müssen die Bevölkerung und uns selber schützen vor den vielen falschen Nachrichten auf den sozialen Medien, und deswegen machen wir jetzt Zensurgesetze. Ich finde das grandios, wahnsinnig und gefährlich, aber es wird in vielen Ländern gemacht. Frankreich, wie gesagt, auch viele weiter entfernte Länder, Malaysia, alles Mögliche ist da leider mit fertigen Gesetzen schon zugange. Und wenn ich das richtig gehört habe, ist auch die EU schon dabei, für den Wahlkampf zu versuchen. Da sehe ich in der Tat eine große Gefahr. Die Rückkehr der unguten alten Zensur, speziell fürs Internet, gefällt mir überhaupt nicht. Aber de facto, ja, es ist eine Riesengefahr, die aber jetzt nur die eine Seite Ihrer Frage war. Die andere Seite ist, wie Mainstream- oder politikhörig oder obrigkeitshörig sind denn die anderen, die alten Medien? Auch diese Frage muss man stellen, denn da das alles auch nur Menschenwerk ist, ist das auch nur menschlich und deswegen fehlerhaft. Und mit dem Vertraulichkeitskartellsbegriff meine ich genau, dass es da sehr wohl diese Gefahr gibt, dass das Vertrauen überwiegt und die Konkurrenz nicht mehr ausreicht, um zum Beispiel sowas wie eine kritische Öffentlichkeit zu gestalten. Meiner Meinung nach ist aber, nachdem das unter anderem durch rechtsoppositionelle Kritik, die AfD gehörte ja zu denen, die diese harten Begriffe wie Lügenpresse und sowas nach vorne brachte, die genau jetzt diese Extremvariante ist, von der ich anfangs sprach, hier geht alles im Bach runter und ist nur noch korrupt. Das war zwar nicht die richtige Analyse, hat aber eine gute Reaktion zur Folge gehabt. Also wenn man mal nämlich sich die Medien anguckt, dann merkt man, dass die inzwischen sich selber besser beobachten. Ist Ihnen auch aufgefallen? Das finde ich hervorragend, und ich finde, solange sich zeigt, dass innerhalb des etablierten Mediensystems Selbstbeobachtung und Selbstkritik noch möglich ist, sind die noch nicht verloren.
So, dann machen wir das wie sonst. Wir gehen zum gemütlichen Teil über. Wir beenden hier vorne die Angelegenheit und verweisen nochmal auf das nächste Gespräch.
Vielleicht. Ja, das wird stattfinden am 15. Mai. Da haben wir zu Gast Elisabeth Bohr und sie wird mit uns über Sprachressourcen reden. Und ja, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren und Rede und Antwort gestanden haben. Schön, dass Sie Fragen gestellt haben.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.